HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Bücheler. Er lebt in New York, er lehrt politische Theorie an der Harvard University und er ist ein kritischer Beobachter der politischen Entwicklung in den USA. Jascha Munk. Nach einem Jahr Donald Trump ist für den in Deutschland geborenen Munk klarer denn je. Trumps Wahl zum Präsidenten war ein schwarzer Tag für die Demokratie. In seinem neuen Buch schlägt Munk nun die Brücke von Trump zu den Rechtspopulisten in Europa und er spricht vom Zerfall der Demokratie. Starke Worte von einem, der jetzt erst recht aufstehen und für die Demokratie kämpfen will. Von einem, der jetzt erst recht amerikanischer Staatsbürger geworden ist. Herr Munk, seit 2005 leben Sie in den Vereinigten Staaten, aber erst 2017, kurz nachdem Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wurde, haben Sie die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Warum?
Zunächst mal fühle ich mich in den USA sehr wohl, liebe es, in New York zu leben und Zeit zu verbringen. Aber es war für mich auch ein politisches Anliegen. Ich denke, dass die Zukunft der Demokratie in der ganzen Welt nur gut funktionieren würde, wenn auch die Demokratie in den USA erhalten bleibt. Ich denke, dass das Projekt einer multiethnischen Gesellschaft, in der Menschen sich über die ethnischen, religiösen Grenzen hinaus als Mitbürger ansehen, immer noch in Nordamerika mit am vielversprechendsten ist. Und vor allem war es mir eine Freude und ein Stolz, den Eid abzulegen eines amerikanischen Staatsbürgers, der unter anderem lautet, die Verfassung gegen Feinde von außen wie auch von innen zu verteidigen. Und das schien mir in den Zeiten von Trump besonders relevant.
Das ist eine Aufgabe für Sie?
Ich glaube, das sollte die Aufgabe in den USA für mich und alle amerikanischen Staatsbürger sein. Ich bin ja auch weiterhin deutscher Staatsbürger. Es sollte auch die Aufgabe in Deutschland für alle deutschen Staatsbürger sein. Ich denke, wir sind in einem Zeitalter, in dem der Populismus seit geraumer Zeit stärker wird. Wir sehen in unseren Nachbarländern, in Polen, auch in Ungarn, wie schnell diese Populisten wirklich die Grundnormen des Rechtsstaats außer Kraft setzen und die Möglichkeit von fairer und freier Wahlen unterminiert. Und wen das kalt lässt und wer sich in dieser Situation nicht für das politische System einlässt, ich glaube, der riskiert sehr viel auch im eigenen Leben langfristig.
Und dann interpretiere ich das so, dass Sie die Staatsbürgerschaft angenommen haben, um sich noch stärker engagieren zu können, um sich sozusagen als 100% Amerikaner einbringen zu können. War das so?
Ja, absolut. Ich wollte im Kampf für die Demokratie in den USA, im Kampf gegen Donald Trump, wir sagen können, so wie ich das auch in Deutschland sagen kann.
Okay. Was war das eigentlich für ein Moment, wenn man Amerikaner wird? Ist das ein Verwaltungsakt oder ist das tatsächlich was Pathetisches?
Das ist ein bisschen pathetisch. Ich glaube, da könnte Deutschland auch ganz gut davon lernen. Das fand statt in der John F. Kennedy Presidential Library in Boston, also in der Bibliothek, in dem Institut, das John F. Kennedy gewidmet ist. Es gab einen Richter, der viel von der Geschichte dieser Bibliothek und John F. Kennedy erzählt hat, der betont hat, dass John F. Kennedys Großeltern selber Einwanderer gewesen seien. Also die gesamte Zeremonie war für mich sehr, sehr bewegend und sehr, sehr charmant.
Was könnten wir uns von so einer Zeremonie abgucken? Hier in Deutschland?
Ich bin aufgewachsen mit einer gewissen Skepsis gegenüber allem, was nach Nationalismus und Patriotismus riecht. Das hat einerseits mit der Geschichte meiner Familie zu tun. Ich bin jüdisch, meine Eltern sind in Polen aufgewachsen, dann dort rausgeschmissen worden. Ich bin in Deutschland geboren, aber habe mich nie ganz zugehörig gefühlt. Ich bin geboren 1982 und habe natürlich ein bisschen was von den alten Einstellungen auch der 68er mitbekommen, die aus guten Gründen gegenüber deutschem Patriotismus sehr, sehr skeptisch waren. Aber ich denke, was wir erleben in den letzten Jahren, ist, dass der Nationalismus weiterhin die stärkste historische Triebkraft ist. Und wir haben jetzt eine Entscheidung, entweder uns dem vollkommen zu verweigern und zu sagen, nein, das ist doch alles ein Schmarrn aus dem 20. oder 19. Jahrhundert. Wir gebildeten Großstädter sind doch darüber hinaus und kosmopolitisch und so weiter. Ich glaube, die Befürchtung ist für mich, dass der Nationalismus dann gerade von seiner schlimmsten Seite sich zeigen wird. Dass gerade die Menschen, die den Nationalismus wirklich exklusiv machen wollen, die sagen wollen, ein Deutscher kann nur sein, wer aus christlichem Elternhaus stammt, wer weiß ist, wer schon vor 200 Jahren Vorfahren hatte, die in Deutschland leben, die werden diesen Nationalismus dann dominieren. Und deshalb glaube ich, dass wir für einen inklusiven Nationalismus kämpfen müssen, der betont, dass wir etwas gemeinsam haben als Deutsche, aber als Deutscher natürlich auch gilt, wer aus der Türkei stammt, wer aus Afrika stammen mag, solange er hier lebt und sich in unser Gemeinwohl einbringt.
Mhm. Haben Sie während dieser Zeremonie, die Sie ja offensichtlich als sehr positiv erlebt haben, auch an die Menschen gedacht, die derzeit wenig Chancen haben auf eine Staatsbürgerschaft und unter Trump fürchten müssen, ausgewiesen zu werden? Hat man sowas dann im Kopf?
Natürlich. Gerade der Kampf, der jetzt in diesen Tagen sehr stark stattfindet, über die sogenannten Dreamers, also Menschen, die von ihren Eltern ins Land gebracht wurden, als sie noch nicht volljährig waren und die in jeglicher Hinsicht Amerikaner sind, die oft sich nicht mehr an das Ursprungsland erinnern, die oft nur Englisch sprechen, die sind in jeglicher Hinsicht außer der legalen Amerikaner. Und dass sie weiter als illegale Einwanderer leben müssen, ist für mich eine Schande und ich wünsche mir, dass auch sie bald eine Chance darauf kriegen, eine solche Zeremonie erleben zu dürfen. Nicht nur, weil es eine Zeremonie ist natürlich, sondern weil es ihnen Lebenschancen eröffnen würde, die ihnen momentan leider verwehrt werden.
Jetzt sind Sie sozusagen 100% US-Amerikaner. Hat sich da jetzt tatsächlich für Sie was verändert? Hat sich das Ganze gelohnt?
Die Möglichkeit zu sagen, ich bin einer von euch und ich sage euch nicht als Ausländer oder als temporärer Besucher, was ich von Donald Trump halte oder was ich von der politischen Situation halte, sondern ich bin ein Mitbürger und es geht mich hier auch um mein Land. Das ist als Schriftsteller nach außen hin wichtig, aber es ist auch nach innen hin wichtig. Es verändert das Gefühl dafür, wie man an diesem politischen Kampf teilnimmt.
HR-Info, das Interview mit Jascha Munk, Dozent für Politikwissenschaften an der Harvard University und seit 2017 jetzt auch US-amerikanischer Staatsbürger. Herr Munk, vor gut einem Jahr haben wir uns schon mal unterhalten, kurz nachdem Trump ins Weiße Haus gewählt wurde. Und da ist mir noch sehr stark in Erinnerung geblieben, wie betroffen Sie damals waren. Ich habe hier so einen Ausschnitt aus unserem Gespräch von damals, November 2016. Und da beschreiben Sie, was Sie in Washington direkt nach der Wahl alles erlebt haben.
Die Leute sehen wie Zombies aus, weil sie verstehen müssen, was mit ihrem Land passiert ist. Ich glaube, das geht uns allen, uns, die wir an der Ostküste leben, in großen Städten leben, die jung sind, die in einem multiethnischen Milieu leben. Wir müssen verstehen, dass das Land, das wir kennen, nur ein Teil dieses Landes ist. Und dieser Schock sitzt tief. Und ich fühle mich auch wie ein Zombie. Also für mich war der Wahltag in meiner Einschätzung der bitterste Tag für die liberale Demokratie seit den schwärzesten Tagen des Zweiten Weltkriegs.
Das hat Jascha Munk im November 2016 gesagt. Jetzt sprechen wir wieder miteinander. Sehen Sie das jetzt nach einem Jahr Trump im Weißen Haus noch genauso pessimistisch?
Was ich weiterhin so sehe, ist, dass die Wahl von Donald Trump eine der schwärzesten Ereignisse für die liberale Demokratie seit dem Zweiten Weltkrieg gewesen ist. Denn wir sehen damit, dass Populisten, die wirklich die Grundwerte, die Grundnormen der liberalen Demokratie mit Füßen treten, ganz offen in das höchste Amt des mächtigsten Staates der Welt gewählt werden können. Mhm. Und wem da nicht weiterhin Angst und Bammel wird um die Zukunft unserer Demokratien, und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern, wo ähnliche Populisten weiterhin Aufschwung haben, der ist, glaube ich, naiv. Es haben sich zwei Sachen ein wenig verändert. Das erste ist, dass sich Donald Trump als noch unkompetenter und noch chaotischer, als man hätte erwarten können, herausgestellt hat. Das macht einem einerseits Angst. Ich möchte nicht wissen, was passiert, weil der Konflikt mit Nordkorea zum Beispiel wirklich eskaliert in den nächsten Jahren, was durchaus möglich ist. Aber es ist auch eine positive Entwicklung, denn um die Macht an sich zu reißen, um den Rechtsstaat K.O. zu schlagen, braucht man doch auch eine gewisse Kompetenz. Die haben Menschen wie Viktor Orban in Ungarn, wie Kaczynski in Polen durchaus und dort sieht man, wie schnell sich die Länder verändert haben und wie populär diese Regierungen übrigens auch sind. Das ist bei Donald Trump bisher noch nie gewesen. Der zweite Unterschied ist, dass die Leute nicht mehr wie Zombies sind. Nach der Wahl gab es viele Journalisten und Schriftsteller, die davor gewarnt haben, Donald Trump zu normalisieren, dass wir anfangen werden, so zu tun, als sei Trump ganz normal. Das ist nicht geschehen. In der letzten Woche hat Trump wieder mit absurden Äußerungen Schlagzeilen gemacht. Es ist berichtet worden, dass er angeblich, und das berichtet immerhin das Wall Street Journal, was sich nicht besonders als Feind von Donald Trump hervorgetan hat und eine sehr ernste Zeitung ist, er habe kurz vor der Wahl $130.000 an eine ehemalige Pornodarstellerin mit dem schönen Namen Stormy Daniels gezahlt, damit sie nicht von ihrer Affäre berichtet. Das wäre für jeden anderen Präsidenten in der Geschichte der USA der definierende Skandal gewesen. Bei Trump haben wir es fast schon wieder vergessen, weil so viele andere Sachen, die abnormal sind, jeden Tag in den Nachrichten zu hören und zu sehen sind. Das bedeutet, wir haben ihn nicht normalisiert, aber ich glaube, wir haben normalisiert, die Situation unter einem abnormalen Präsidenten zu leben. Das bedeutet, wir sehen, dass in der Politik alles sehr seltsam läuft, dass es auch durchaus Grund gibt, sich riesige Sorgen zu machen. Aber nach einer Anfangsphase des Schocks und nach einer zweiten Anfangsphase des Widerstands sind die meisten Menschen dann doch eben zum tagtäglichen Leben zurückgekehrt. Und auch der Widerstand gegen Donald Trump ist heute nicht so stark, nicht so zahlreich, nicht so engagiert, wie er das vor einem Jahr gewesen ist. Und diese Normalisierung macht mir durchaus auch Sorgen.
Es wird ja gerne behauptet, Trump würde mit seinen großen Projekten kein bisschen vorankommen. Aber findet nicht eigentlich längst eine grundlegende Veränderung des Landes statt? Ich denke da an den Umweltschutz, an die Deregulierung der Wirtschaft, an die Rechte von Minderheiten. Ist es nicht so, dass das vergleichsweise still und ungestört passiert, weil wir uns alle und weil alle Welt sich ständig über diese Rüpeleien, Entlassungen, Skandale aufregt? Ist Trump auf die Art am Ende erfolgreicher als gedacht?
Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir uns bis zum richtigen Grade aufregen, aber nicht über die richtigen Sachen.
Genau.
Das bedeutet, jeder Tweet wird weit und breit kommentiert. Die letzte Woche lang haben wir uns darüber echauffiert, aus verständlichen Gründen echauffiert, dass er verschiedene Länder, vor allem afrikanische Länder, als Shitholes oder Shithole Countries, also als Scheißländer, bezeichnet hat. Das fand ich auch schockierend. Aber ich finde, dass eine Pornodarstellerin die Möglichkeit hatte, ihn zu erpressen oder dass der Kongress momentan nicht fähig ist, die Krankenversicherung für Kinder zu reautorisieren, viel schlimmer als diese eine Vokabel. Also da gebe ich Ihnen recht. Das Land hat sich in zweierlei Hinsicht verändert. Das erste ist einfach, dass die Republikaner momentan sehr viel Macht haben und Trump in gewisser Hinsicht ein relativ traditionelles republikanisches Programm fährt. Also zum Beispiel in einer riesigen Steuerreform kaum vorstellbare Geschenke für Unternehmen und die Superreichen ausgeteilt hat.
Was dazu führt, dass Apple jetzt wieder sehr viele Millionen zurücktransferiert in die USA. Kann man als Erfolg für Trump werden?
Naja, also ich meine, die Profite hätten sie irgendwann wieder so oder so in das Land bringen müssen. Und jetzt haben sie im Prinzip eine Amnestie erreicht, durch die sie sehr wenig Steuer auf diese Summen zahlen. Aber das Zweite ist, dass sich durchaus auch der Staat langsam verändert hat. Nicht so rapide, wie man es hätte befürchten können. Aber es ist sehr hilfreich, sich da auch ein paar andere Länder anzuschauen. Ein Jahr nachdem Recep Tayyip Erdogan in der Türkei gewählt worden ist, hielten sehr viele Kommentatoren, auch sehr viele Kommentatoren hier in Deutschland, ihn für einen lupenreinen Demokraten, der eine Art von islamischer CDU aufstellen würde. Eine Art von islamischer Christdemokrat. Heute ist er ganz klar ein Diktator. Ein Jahr nachdem Viktor Orban gewählt worden ist und im Amt war, schien auch er ein relativ liberaler Regierungschef, der vielleicht ein bisschen dazu neigte, zu viel kontrollieren zu wollen, aber sicherlich keine Gefahr für die Demokratie darstellen würde. Heute ist Ungarn laut Freedom House nicht mehr als freier Staat einzuordnen. Das bedeutet, ein Jahr ist nicht so lange und die rhetorischen Angriffe auf die Richter, die freie Presse, die Bürgerrechte von Einwanderern und so weiter sind alle sehr extrem. Die Frage ist, ob Trump jetzt in den nächsten Jahren dazu übergehen wird, diese Rhetorik auch mehr in die Tat umzusetzen.
Mich hat bei der Klimakonferenz in Bonn im vergangenen Jahr beeindruckt, dass dort durchaus Bundesstaaten sehr selbstbewusst aufgetreten sind. Zum Beispiel Kalifornien, der Bundesstaat versteht sich als Speerspitze des Widerstandes gegen die Klimapolitik aus Washington. Sie wollen nicht nachlassen im Klimaschutz. Gibt es auch diese Bewegung, dass der Druck aus Washington eine Mobilisierung, ein Aufwachen bewirkt? Gibt es das auch in der Zivilgesellschaft? Wir haben ja zum Beispiel auch die Kongresswahlen in diesem Jahr in den USA. Gibt es da auch eine Mobilisierung vielleicht bei den Demokraten?
Ja, absolut. Wir haben ja schon gesehen, dass ein Demokrat die Wahl in Alabama gewonnen hat. Das ist ungefähr so, als ob ein Grüner, und zwar nicht ein Realo, sondern ein Fundi in Bayern die absolute Mehrheit erringen würde. Es ist durchaus zu hoffen, dass die Demokraten in den anstehenden Wahlen zum Haus und zu einem Drittel des Senats sehr große Fortschritte machen werden. Und wenn sie es schaffen, entweder im Haus oder im Senat eine Mehrheit zu erringen, was aus verschiedenen Gründen relativ schwer zu erreichen ist in einer Wahl, aber durchaus möglich ist, würde das natürlich Donald Trump relativ gut Paroli bieten können, würde das den Demokraten die Machthebel geben, um sehr gut auch im Kongress Widerstand zu leisten. Das ist für mich das Positive für 2018. Am Anfang von 2017 konnten wir eigentlich nur auf das Jahr hinausblicken und sagen, oh Gott, ich hoffe, dass Donald Trump und die Republikaner nicht zu viel Mist bauen werden. In 2018 haben die Verteidiger der Demokratie, haben die Gegner dieses Populismus die Chance, zurückzukämpfen. Und da ist natürlich sehr viel Engagement zu erwarten in den nächsten Monaten.
Kurz nach der Wahl wurde ja viel darüber spekuliert, wie lange Trump wohl durchhalten würde. Es gab Zweifel an seiner Gesundheit, an seinem Verstand, an seinem Willen, überhaupt Präsident zu werden. Wie schätzen Sie das heute ein? Nach einem Jahr bleibt uns Trump erhalten?
Donald Trump wird aller Voraussicht nach bis 2020 im Amt bleiben. Und deshalb müssen wir umso mehr alles daran setzen, ihn auf demokratische Weise aus dem Amt zu befördern. Was bedeutet einerseits, dass wir demokratische Institutionen erhalten müssen, dass wir die Möglichkeit einer freien und fairen Wahl erhalten müssen, so wie das in Ungarn nicht mehr der Fall ist. Und andererseits, dass wir eine Mehrheit gewinnen müssen. Das ist die große intellektuelle und politische Aufgabe der nächsten drei Jahre.
HR Info, das Interview mit Jascha Munk, Dozent für Politikwissenschaften an der Harvard University, Publizist und kritischer Beobachter der politischen Entwicklung, nicht nur in den USA. Herr Munk, Sie forschen ja schon länger zur Entwicklung der liberalen Demokratie und Sie veröffentlichen Anfang Februar Ihr neues Buch. Und das hat den wenig optimistischen Titel »Der Zerfall der Demokratie, wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht«. Da schlagen Sie die Brücke vom Populisten Trump zu den Rechtspopulisten in Europa und hier bei uns. Der Zerfall der Demokratie, brauchten Sie einen knackigen Titel oder sind Sie da auch wieder eher pessimistisch?
Der Zerfall der Demokratie deshalb, weil unser politisches System zwei Grundelemente hat. Das eine ist das liberale Element, was nichts mit der FDP zu tun hat, sondern einfach bedeutet, dass wir an den Rechtsstaat glauben, dass wir die Rechte des Einzelnen und auch die Rechte der Minderheiten wahren wollen. Und das zweite Element natürlich die Demokratie, was für mich einfach bedeutet, dass die Mehrheit doch bis zu einem bestimmten Grade regieren muss, dass die Politik auf den Volkswillen bis zu einem bestimmten Grade reagieren muss. Ich befürchte, dass diese beiden Grundelemente immer mehr auseinanderklappen, sodass wir einerseits politische Systeme haben, die zwar relativ liberal sind, in der wir die Rechte der Menschen bewahren, aber in der sich die Politik immer mehr von den Menschen abgekoppelt hat, in der sie immer weniger auf die Präferenzen von Durchschnittswählern reagiert. Und andererseits, zum Teil als Reaktion darauf, haben wir dann die Populisten, die ich als illiberale Demokraten verstehen würde. Das bedeutet, sie geben oft echtem Volkszorn Ausdruck. Sie sind nicht offen antidemokratisch, so wie es rechtsradikale Parteien der Vergangenheit waren, so wie es zum Beispiel in Deutschland auch weiterhin die NPD ist, sondern sie nehmen zunächst einmal das parlamentarische System an und wollen durch dieses parlamentarische System die Rechte von Einzelnen mindern, langsam den Rechtsstaat aushöhlen und langfristig wird das dann auch für das demokratische Element gefährlich. Deshalb der Zerfall der Demokratie.
Können Sie das schon konkret beobachten hier bei uns in Deutschland?
In Deutschland sieht man, glaube ich, durchaus den ersten Teil davon, dass wir eine Art von Recht ohne Demokratie haben, was verschiedene Gründe hat. Die immer größere Rolle, die die Bürokratie spielt, die Gerichte spielen und auch die Europäische Union spielt. Wenn man das alles zusammennimmt, gibt es sehr viele Politikbereiche, die einfach aus der Diskussion herausgenommen worden sind. Und ich kann verstehen, warum Leute deshalb das Gefühl haben, auf uns hört ja ohnehin niemand. Noch sind die illiberalen Demokraten in Deutschland nicht an der Regierung und auch nicht, so wie in unserem Nachbarland Österreich, an der Regierung beteiligt. Das bedeutet, ich sehe das in Deutschland noch nicht in der Realität. Aber wenn eine Partei wie die Alternative für Deutschland weiter an Zustimmung gewinnen sollte, dann gehe ich durchaus davon aus, dass sich auch in Deutschland einige dieser Unsitten in die Realität umsetzen lassen würden.
Beginnt nicht eigentlich alles damit, was und wie es gesagt wird? Ist das möglicherweise der Anfang von allem Übel, die Sprache und wie es gesagt wird?
Ich denke, die Sprache ist oft ein Symptom. Was man vor allem an unserer politischen Sprache sieht, ist die unglaubliche Wut, die Menschen auf Politik und das politische System haben. Und das hat viel tiefere Gründe. Das liegt, glaube ich, nicht nur daran, dass wir irgendwie aus irgendwelchen Gründen angefangen haben, anders zu sprechen, sondern es liegt daran, dass die Menschen der Demokratie gegenüber positiv standen, dass sie ihren Politikern vertraut haben, als das politische System für sie auch gute Resultate gezeitigt hat. Als zum Beispiel ihr Lebensstandard von einer Generation zur nächsten sich stark verbessert hat. Das ist mittlerweile nicht mehr so der Fall, wie es früher gewesen ist. Viele Menschen haben wirtschaftliche Abstiegsängste. Und dazu kommt natürlich die langsame Verwandlung unseres Landes von einer monoethnischen Gesellschaft, in der alle zumindest angeblich dieselbe Abstammung hatten, zu einer, in der ein Deutscher aus aller Herren Länder stammen kann. Viele Leute haben damit noch Schwierigkeiten. Und diese beiden Sachen zusammen, das Wirtschaftliche und das Kulturelle, speisen diese Wut.
Kann es aber auch sein, dass die etablierten Wohlstandsbürger einfach zu faul und zu träge geworden sind und sich einfach gar nicht mehr um ihre Demokratie gekümmert haben, sich nicht mehr engagiert haben?
Das ist ein Teil davon, absolut. In den Nachkriegsjahren war es uns in Deutschland natürlich tief bewusst, dass wir für die Demokratie kämpfen müssen, dass wir nicht davon ausgehen können, dass eine Demokratie immer stabil sein wird, dass wir der nächsten Generation demokratische Werte vermitteln müssen. Das ist irgendwann eingeschlafen, weil wir insbesondere nach dem Fall des Ostblocks, nach 1989, nach der Wiedervereinigung, davon ausgegangen sind, dass die Zukunft selbstredend der Demokratie gehören wird. Wir hatten nicht denselben Elan, wir hatten nicht dieselbe Dringlichkeit in dieser pädagogischen Mission. Das, was die Demokratie einzigartig macht, das, was es die Demokratie wert macht zu verteidigen, finden viele Menschen und übrigens auch viele Akademiker, auch viele Wissenschaftler nicht einfach zu formulieren. Ich glaube, da müssen wir mit einem neuen, und ich wähle das Wort da ganz bewusst, missionarischen Eifer ans Werk gehen und schauen, wie können wir in der Schule, an der Universität, in den Medien und auch im Privatleben uns wieder dem entsinnen, was an unserem politischen System gut ist, ohne so zu tun, als ob alles wunderbar wäre. Und wie können wir dafür kämpfen, diese Werte noch besser in die Realität umzusetzen?
Also Ihre Botschaft ist, Leute, steht auf, überlasst unsere Demokratie nicht den Populisten.
Überlasst unsere Demokratie nicht den Populisten. Seid ehrlich, wo es in unserem politischen System Mängel gibt, die wir beheben müssen. Seid optimistisch, dass wir zusammen eine bessere Zukunft erreichen können. Aber ja, besinnt euch auch dessen, was wir schon haben, was an diesem politischen System wert ist, warum es den Menschen so viel einfacher macht, ein würdevolles, erfülltes Leben zu führen.
Also das Positive sehen, das Gute sehen, da gehe ich sehr mit Ihnen. Herr Munk, wir haben uns aber trotzdem heute wieder sehr lange über wenig erfreuliche Entwicklungen unterhalten, über Bedrohungen. Das genau zu beobachten ist ja auch Ihr tägliches Geschäft. Mich interessiert noch, wie schaffen Sie es eigentlich, das nicht jeden Abend mit nach Hause zu nehmen und komplett frustriert zu Hause anzukommen? Wie machen Sie das?
Ganz platt, ich bin zwar in meiner Analyse relativ pessimistisch oft und sehe hoffentlich die Probleme, die die Welt hat und die momentan insbesondere die USA haben, mit einem scharfen Auge, aber ich bin privat eigentlich ein sehr optimistischer Mensch, der normalerweise gut gelaunt ist und so weiter. Also die Tendenz, ob des Leids der Welt nur in eine Depression zu verfallen, habe ich zum Glück persönlich nicht. Aber ich denke auch, dass mir dieses politische Engagement sehr viel Kraft gibt. Wir alle können uns wirklich dafür engagieren, unser politisches System zu retten. Ich habe vor ein paar Monaten eine sehr schöne Rede gehört von Amos Oz, der Schriftsteller, der meinte, es gibt ein so großes Feuer in der Welt und wir alle sind so klein. Was können wir dagegen tun? Und er hat das schöne Bild erfunden zu sagen, naja, wir haben alle einen kleinen Teelöffel in der Hand. Und wenn ich alleine mit meinem Teelöffel zu diesem Feuer laufe, dann bringt das natürlich nicht viel. Aber wenn jeder von uns den Teelöffel in die Hand nimmt und zu diesem Feuer läuft und dagegen angeht, dann können wir es zusammen vielleicht löschen. Und deshalb ist für mich die Frage, zu welchem Teil des Feuers will ich laufen? Was kann ich persönlich in meinem Leben tun, im Kleinen oder im Großen, um mich für diese Werte unseres politischen Systems, für das, was man in Deutschland so schön die freiheitlich-demokratische Grundordnung nennt, zu engagieren?
Zeit also für einen Aufbruch, sagt Jascha Munk. Vielen Dank für das Gespräch. Das war HR Info, das Interview. Mein Name ist Stefan Büchler. Den Podcast unseres Gesprächs finden Sie bei hrinforadio.de.